Kann ein bisschen länger dauern heute. Ja, so ein Fächer wäre nicht schlecht. Würde ich jetzt keine Aufregung verursachen. Aber Ulrike hat letztes Mal gesagt, Fritz, wir sind doch hier unter uns, du kannst auch mal ein bisschen locker sein. Und dann wollte ich eigentlich von hier aus Darius grüßen, aber nicht meine Eltern und so. Weil Darius hatte mir so ein bisschen Material im Vorfeld organisiert. Das hatte ich mir dann mal angehört und so weiter. Und das war doch eine Anregung, muss ich feststellen. Aber nun ist er heute nicht da, aber vielleicht hat er das mal irgendwie aufgenommen oder wie auch immer. Aber da haben wir schon mal etwas lockerer als sonst angefangen. Das passt. Wie bitte?
Das hat die Übung macht den Meister.
Genau. Das passt aber auch ganz gut zu dem eigentlichen Stoff, denn ich habe mich mit dieser Predigt im Vorfeld, muss ich gestehen, ein wenig schwer getan, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung die Reise geht. Vielleicht aber auch, weil ich wusste, in welche Richtung die Reise geht. Das ist, glaube ich, eher der Grund. Und ich kann euch versichern, dass wir heute eine außerordentlich spannende Frage gestellt bekommen. Wir bekommen aber keine Antwort. Das machen wir vielleicht erst mal darauf oder vielleicht erst mal darauf wiederum. Aber es wird eine wirklich spannende Frage werden. Wir werden einige Bibelstellen lesen. Das muss einfach sein. Anders hat das keinen Sinn. Es muss irgendwo auch eine Substanz haben. Der eine oder andere mag jetzt denken, ach, redet er jetzt wieder über den Heiligen Geist? Und ich kann euch beruhigen, das tue ich nicht. Das haben wir letztes Mal schon gemacht und das Mal davor auch. Das letzte Mal war die Wiederholung. Heute kommen wir zwar am Rande auf dieses Thema zu sprechen, aber er ist nicht Hauptbestandteil der heutigen Gedanken. Der Heilige Geist, das haben wir in der Vergangenheit gehört, er verändert uns. Er ist ein Teil Gottes, er erkennt Gott. Und er kann auch uns auf eine Art und Weise verändern, wie es keine andere Kraft tun kann. Das haben wir noch in Erinnerung. Und von wem haben wir das alles gehört? Im Falle der letzten beiden Predigten war das von dem Apostel Paulus zu hören gewesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Der Apostel Paulus. In Römer schreibt Paulus, denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel von Jesu berufen. Und nun folgt seine Botschaft. Oder er sagt in Galater, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Christus Jesus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Noch einmal sagt er das in 9, Vers 1, bin ich nicht frei, bin ich nicht Apostel, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen, seid ihr nicht das Werk meiner Hände? Das wird noch wichtig sein, dass Paulus nicht irgendwer war. Er war der Apostel Paulus. Es gab ein Kriterium, das an Apostel angelegt wurde, jeweils oder jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als einer nachgewählt wurde. Judas war ausgeschieden und die Apostel sprachen in Apostelgeschichte Kapitel 1, es muss einer von den Männern sein, die mit uns, den anderen Zwölfen waren, die ganze Zeit, in der der Herr Jesus bei uns war. Und zwar von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tage, an dem er, also Christus, aufgenommen wurde. Mit uns soll er Zeuge der Auferstehung sein. Bei Paulus verhielt es sich so, dass diese Kriterien auf ihn nicht alle zutrafen, aber er war zweifellos ein Apostel. Er wurde direkt von Christus berufen und das war wohl eine Begegnung mit Christus, die nicht nur einmal stattfand, sondern mehrere Male. Nun, ich hätte dem Apostel Paulus gerne noch etwas gefragt zum Heiligen Geist. Es ist ein Thema, das ja nun theologisch nicht unumstritten bleiben sollte und es auch bis heute nicht ist. Man kann sagen, das Thema Heiliger Geist ist eigentlich vermintes Gebiet, also schwer vermintes Gebiet. Nur ein Beispiel unter unzähligen. Die ostkatholische Kirche trennte sich von der, oder die orthodoxe Kirche trennte sich von der römisch-katholischen Kirche wegen eines Streites über die Natur des Heiligen Geistes. Und man höre und achte darauf, der Rolle Christi und des Vaters in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Also man könnte so seufzend sagen, hätte man doch nur noch die Apostel befragen können. Paulus vielleicht oder Johannes. Aber Paulus war verstorben und die anderen Apostel waren es auch. Aber sie hätten eine Menge zu klären gehabt. Denn schon zu Lebzeiten des Paulus, das wissen wir aus der Bibel, tobte der Glaubenskampf. Sätze wie in Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 1, Paulus hatte gerade eine Gemeinde gegründet, sind symptomatisch. Was lesen wir dort? Es kamen aber gewisse Männer aus Jerusalem. Ja, wer kam denn da? Kamen da Christen? Kamen da vielleicht irgendwelche Gesetzeslehrer, die mit dem Christentum nichts zu tun hatten? Es waren im besten Falle Halbbrüder, könnte man sagen. Vermutlich aber falsche Brüder, die die Beschneidung predigten und das Gesetz. Paulus kämpfte gegen diese Personen und verbal steigerte sich dieser Kampf. Und zum Ende hin sagte er, die die Beschneidung predigen, ich wünschte, dass sie sich entmannen. Das hat Paulus gesagt. Ja, kein Problem. Also Paulus steigerte sich verbal und er sprach dann zum Ende dieser Auseinandersetzung, also vielen Dank für den Hinweis, Ulrike, zum Ende dieser Auseinandersetzung, die Beschneidung predigen, ich wünschte, dass sie sich entmannen. Also da war schon ordentlich, waren Emotionen im Spiel. Es gab Gemeinden, denen Paulus schrieb, ich helfe euch. Es gab Gemeinden, denen er schrieb, euch kann man nicht mehr helfen, da kann nur noch der Heilige Geist helfen. Also der Glaubenskampf, er wogte eigentlich von der ersten Stunde an hin und her. Vom ersten Tag an war ein schweres Gerangel im Gange um das rechte Evangelium. Aber Paulus war ja ein Apostel von Christus beauftragt und er war nicht irgendwer. Wir haben das eben schon gehört und ich lese es euch einmal vor, wer möchte, kann es auch nachlesen. Galater, Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Dort spricht er, denn rede ich zu Menschen oder Menschen zu Liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. War es also wichtig, was er sagte? War es eben doch. Es war sogar sehr wichtig. Die Verse davor spricht er von Vers 6 an und ich lese das noch einmal vor. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren oder neutralisieren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Also diese Worte lassen ja an Deutlichkeit überhaupt nicht zu wünschen übrig und an Ernst. Und wenn man einen Moment lang darüber nachdenkt, da fragt man sich doch, was ist das, was das Evangelium ausmacht? Was das so original macht? Was das so einzigartig macht? Was zwischen den Segen und den Fluch unterscheidet? Welche Komponente oder welche Komponenten dürfen nicht verändert werden, damit es bei dem Evangelium bleibt? Es gibt eine schnelle, aber möglicherweise genauso falsche Antwort. Jesus. Das ist schnell gegeben, die Antwort. Aber Jesus predigen auch Prediger, gegen die Johannes anschreit und sagt, es sind Antichristen. Sie predigen euch einen falschen Christus. Jesus predigen auch die Moslems. Sie haben dann aber noch was obendrauf. Jesus predigen viele Religionsorganisationen und haben doch alle einen anderen Weg und einen anderen Zugang zu Gott. Oder einen verschiedenen. Die Antwort ist schnell gegeben, aber sagt noch nicht alles aus. Vielleicht nähern wir uns in dieser entscheidenden Frage einer Antwort. Zunächst aber zu etwas Grundsätzlichem. Zieh deine Sandalen aus. An was denken wir? Wir denken an Mose. Er stand vor dem brennenden Dornbusch und hörte die Forderung Jahwes. Aber auch wir haben uns ja nichts Normalem genähert. Mose tat gut daran, dieser Forderung nachzukommen. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen. Ich bin ziemlich sicher, dass er seine Sandalen auszog. Auch wir haben uns nichts Normalem genähert. Auch wir sind angehalten, den Forderungen Gottes nachzukommen. In Hebräer 12, Vers 29 lesen wir, denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Und in dem Vers davor steht, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns an der Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Wenn also Hebräer sagt, es gibt eine wohlgefällige Art und Weise, Gott zu dienen, impliziert das den Gedanken, dass es auch eine Gott nicht wohlgefällige Art und Weise gibt, ihn zu dienen. vielleicht ohne rechte Scheu, ohne rechte Ehrfurcht, möglicherweise aber auch inhaltlich falsch. Weswegen Paulus sagte, dass wir das Evangelium predigen sollten und das Evangelium kennen sollten. Oder wie Luther schrieb in einer Übersetzung von Römer, die Gerechtigkeit aber, die bei Gott gilt. Und wenn wir diese vorne Übersetzung zulassen, und viele spricht dafür, dass das in Ordnung ist, dann hören wir ja heraus, es gibt eine Gerechtigkeit, die bei Gott nicht gilt. Der ganze Römerbrief schreibt gegen diese Gerechtigkeit an, gegen eine Variante dieser nicht bei Gott geltenden Gerechtigkeit. Nun, der Berg, dem sich die Israeliten näherten, er war furchterregend. Aber wir persönlich, wir als Christen stehen vor nichts anderem. Im Hebräer Kapitel 12, Vers 18 lesen wir, ich lese das einmal vor, Hebräer 12, Vers 18, wenn ihr euch jetzt freut, dass das nur ein Bibelvers ist, es gibt es 25. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkeln und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten es nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, den himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet. Ja, warum führe ich das alles an? Wegen dem Thema Heiligen Geist, wegen diesem verminten Gebiet, auf das man sich dann begibt, wegen Trennung, was die Folge sein könnte, Streit, Rufmord oder sogar tatsächlicher Mord, Ausschluss aus der Gemeinde und alles nur wegen eines Streites über die Natur des Heiligen Geistes. Die Frage stellt sich, wäre es klug und richtig, sich an so etwas zu beteiligen? Oder wäre es vielleicht sogar nötig, sich daran zu beteiligen? Bevor wir diese Frage klären, blicken wir einmal ein wenig zurück in die Zeit der ersten Christen, in das erste und zweite Jahrhundert. Das wird uns ein wenig helfen. Wir wissen vielleicht noch nicht warum, aber wir werden das gleich sehen. Das erste und das zweite Jahrhundert war christengeschichtlich für mich gesehen ein schwarzes Loch. Die ersten Christen gut, richtig, im Glauben auf Kurs. Ja, die ersten Christen. Das war so ein Wort, wo man fühlte, da kann nicht viel schief gegangen sein damals. Aber in Wirklichkeit verhielt es sich anders. Kennen wir Markion? Kennt jemand Markion? Sagt jemand das? Ja, einer sagt ja, die anderen noch nein. Ist keine Schande. Ich fasse das einmal zusammen. Markion, es gibt so eine Kurzzusammenfassung. Er lebt um 140 unserer Zeit. Markions Anliegen ist es, das Christentum auf die reinen Anfänge zurückzuführen. Dazu möchte er das Christentum vor allem vom Judaismus reinigen. Markion kam nicht als Gnostiker im eigentlichen Sinne, obwohl er den gnostischen Dualismus, die Zwei-Götter-Lehre, übernimmt. Markion lehnt daher den Schöpfergott des Alten Testaments als Vater Jesu Christi ab. In seiner Christologie neigt Markion zum Doketismus, wird gleich erklärt. Er nimmt also als Vater Jesu einen bislang unbekannten Gott an, der sich in Christus offenbart. Christus ist direkt vom Himmel gekommen, er hat einen Scheinleib angenommen, Doketismus, und ist dann in der Synagoge von Kapernaum das erste Mal aufgetreten. Markion, so ein Exot, mögen wir denken. Aber wenn man einmal nachliest bei Harnack, ein anerkannter Kirchenhistoriker, dann schreibt er, als Markion mit der impliziten Forderung nach einem neuen Evangelium nicht durchdrang, trennte er sich von der Kirche, von der Gemeinde in Rom und gründete seine eigene, die sich in erstaunlicher Geschwindigkeit über das ganze Römische Reich ausbreitete. In circa einem Jahrzehnt war sie schon bei allen Volksstämmen des Römischen Reiches bekannt. Ein Jahrzehnt, damals, ohne Internet, ohne große Druckereien. Rasend schnell hatte die Lehre Markions um sich gegriffen und er traf mit ihr offenbar die geheimen Sehnsüchte vieler Christenmenschen. Was bis dahin mehr oder weniger unbestimmt in ihrem Inneren gelebt hatte, gewann durch Markion die feste Form, die Kopf und Herz befriedigte. Seufzend möchte man hier sagen, hätte man doch nur noch die Apostel befragen können. Paulus vielleicht oder Johannes vielleicht. Aber Markion bohrte genau an der Stelle, die geeignet war, das Evangelium gründlich zu neutralisieren. Markion bohrte an keiner anderen Stelle als die Gnostiker seiner Zeit, die das Christentum einer Verbesserung unterzogen, in Wirklichkeit aber einer Metamorphose, einer Umkehrung, einer Neutralisation. Markion bohrte an der Stelle, von der Jesus warnte, dass hier nichts verändert werden dürfte, dass hier besondere Sorgfalt an den Tag gelegt werden muss. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Hier werden nun plötzlich neue Götter erfunden. Neue Personen werden erfunden. Die Markion war nur einer von vielen, die noch folgen sollten. Vom Heiligen Geist, wie wir eben gehört haben, sagte er nichts. Das machten dann später andere. Die Frage stellt sich jetzt also, ist der Heilige Geist eine Person oder ist er vielleicht so eine Art Kraft, so eine Art göttliches Betriebssystem? Fand ich so von der Idee her gar nicht schlecht. Ein Betriebssystem kann ja auch aus einer Sache, die gegenständlich das gleiche ist wie zuvor auch, scheinbar etwas ganz Neues machen, was plötzlich Dinge tun kann, die zuvor nicht getan werden konnten mit diesem Ding. In diesem Fall ein Computer oder ein Handy oder sonst irgendein Gerät. Oder ist der Heilige Geist ein Gott oder ein Teil eines dreieinigen Gottes? Das heißt, eine Person, Gott, drei Erscheinungsformen. Christus, Gott und der Heilige Geist. Oder sind es drei einzelne Götter, die zusammen Gott bilden? Und dann noch die Frage, ist er gehaucht oder ist er gezeugt? Damit muss man sich beschäftigen, wenn man Kirchengeschichte studiert. Wie gehe ich nur vor, war die Frage. Ich war am Überlegen. Wir könnten zum Beispiel abstimmen. Dann wären wir so eine Art Kirchenkonzil. Wir würden dann zu einer gemeinsamen Meinung kommen und den Rest vielleicht dann ausschließen, ausdrücken, wie auch immer. Wir könnten Kirchengeschichte studieren. Ein interessantes Thema, wenn man weiß, warum man es studiert. Wir könnten uns streiten. Ich mich zum Beispiel mit Darius. Tolle Sache. Oder wir könnten das Thema ignorieren. Aber ich frage, wenn das Evangelium nicht verändert werden darf, wenn vom Erkennen des Evangeliums Segen und Fluch bei Gott abhängen, darf man dann solchen Punkt ignorieren? Und außerdem muss man bedenken, dass diese Verbesserungsideen für die Erklärung des Heiligen Geistes Trittbrett war für eine viel weiterführende Theologie über die Natur des Vaters und des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir alle in Sorge. Das weiß ich. Aber einen Lösungsvorschlag habe ich vergessen. Hätte man doch nur die Apostel noch befragen können. Paulus oder Johannes vielleicht. Aber Paulus ist verstorben und Johannes auch. Und trotzdem können wir sie ja befragen. Das geht sehr wohl. Und ich finde, man findet dort befriedigende Antworten. Fast schon salomonische Antworten. Ich fange erstmal mit dem Schwächeren in Anführungszeichen an, mit Paulus. Von Paulus wird berichtet, dass es einen Menschenkult gab um ihn und um den Apollos herum. Und der eine sprach, ich gehöre zu Paulus, der andere sprach, ich gehöre zu Paulus. Und er spricht dann in 1. Korinther 4, Vers 6, dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, muss man überlegen, zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Also wir können aus diesem Vers entnehmen, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben steht. Wir kommen jetzt zum Apostel Johannes und wir haben vielleicht noch die Worte im Sinn, die Joachim zu Anfang vorgelesen hat. Johannes, Brief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Ich schlage das mal auf. Wo Johannes eigentlich seine Autorität uns verdeutlicht. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Der Apostel Johannes spricht hier, nicht irgendjemand. Er war dabei, er ist von Christus beauftragt worden, er hatte ihn gesehen. Und doch schreibt er dann in Kapitel 2, Vers 28, Vers 18, so ein wenig lakonisch, man hört das schon so raus, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und nun erklärt er, was zu tun ist gegen diese bedrohliche Situation oder in dieser bedrohlichen Situation. Das lese ich auch noch einmal vor. Das geht dann bis Vers 26. Das ist aber auch dann der letzte Abschnitt, den ich heute lesen werde. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Da kommen wir ein andermal zu. Und ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, ewiges Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Speziell Vers 24, das, was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe bei in euch. Das, was ihr von den Aposteln gehört habt, das bleibe in euch. Es reicht also für uns nicht, sich durch ein paar Schichten Religionsgeschichte zu arbeiten. Vielleicht 500 Jahre zurück bis auf Luther. Oder 800 Jahre zurück bis hin zu Thomas von Aquin. Oder 1700 Jahre zurück bis auf Augustinus. Oder 1850 Jahre zurück bis auf Tertullian. 20 Jahre weiter, dann sind wir schon bei Markion. Und wenn wir noch 30 Jahre draufpacken, 1900 Jahre zurück, dann sind wir bei Polycarp, einem Schüler des Johannes, des Apostel Johannes. Es reicht nicht. Wir müssen uns zurückarbeiten bis auf die Apostel. Was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Oder wie Paulus es sagte, geht nicht über das hinaus oder denkt noch nicht mal über das hinaus, was geschrieben steht. Was würde das nun praktisch für mich bedeuten? Es würde bedeuten, wäre ich zum Beispiel ein Anhänger des Gedankens oder ein Prediger des Gedankens, der Heilige Geist ist eine unpersönliche Kraft. So wäre das, über das Geschriebene hinauszugehen und nicht in dem zu bleiben, was der Apostel oder was die Apostel gesagt haben. Wäre ich Anhänger und Prediger eines Gedankens, der Heilige Geist ist eine Person. So wäre das das Gleiche, über das Geschriebene hinauszugehen, nicht in dem zu bleiben, was die Apostel von Anfang an gesagt und geschrieben haben. Ganz sicher bewegen uns ja solche Fragen und sind auch interessant. Aber das ist, was gilt, das, was die Apostel gesagt haben. Oder wir würden auch als Verbesserer des Evangeliums, möglicherweise sogar als Neutralisator des Evangeliums erfunden werden. Wir könnten uns die Frage stellen, sind wir Apostel? Oder waren die Verbesserer, die nach den Aposteln folgten, Apostel? Sie wären es gerne gewesen. Aber sie waren es ganz sicher nicht. Es waren Denker, Philosophen, Machtpolitiker, Konzile, die sich ans Werk machten, das Evangelium umzukehren und zu neutralisieren. Das, wogegen der Apostel Paulus predigte und sagte, ein anderes Evangelium. Es gibt aber kein anderes. Es sind, ist mir klar, ernste Gedanken. Und bei all dem haben wir heute nicht geklärt, was eigentlich das Entscheidende am Evangelium ist, was es so original macht. Oder anders gesagt, was es gültig macht bei Gott. Was spricht uns frei bei Gott? Einfach Jesus? Die Antwort ist zu kurz. Nachdem wir nun aber ein wenig über die Methode gesprochen haben, wie wir das vielleicht klären könnten und uns möglicherweise auch von einer Menge Ballast befreit haben, könnte dies ja auch ein Thema der nächsten oder auch der übernächsten Predigt werden. Also Frage nicht beantwortet. Und was habe ich gar nicht gebraucht?